Wir haben heute noch jemand hier, die Christina ist da und die hat jetzt auch noch was zu sagen zu dem Thema. Die hat nämlich auch so ihre Erfahrungen, was Schlaf und Träumen angeht. Erzähl uns doch mal.
Also, ich bin heute Morgen so müde. Ich hab so schlecht geschlafen. Also ich weiß nicht, wie habt ihr so geschlafen heute? Also mir... Oh, bin ich kau heute. Ich habe kaum gepennt. Ich habe schon wieder so einen Mist geträumt, ne? Also ich bin so durch mein Haus gelaufen, ja, und bin durch jedes Zimmer gegangen und es war alles soweit ganz ordentlich, ne? Nur in diesem einen Zimmer. Dieses eine Zimmer, da war so ein Chaos, ja? Also ich weiß eigentlich gar nicht, welches Zimmer das sein soll. Also, ist mir ein Rätsel, ja. Das war vollgestopft mit Zeug. Voll. Das war einfach total durcheinander und voll das Chaos. Und überall, sogar auf dem Boden, ja, auf dem Boden lag Zeug rum. Also, das muss ich jetzt mal schnell in mein Traumtagebuch eintragen, ja. So, damit ich das bloß nicht vergesse. Aber jetzt muss ich mal überlegen irgendwie. Also ich glaube, vor einiger Zeit habe ich das auch geträumt. Jetzt muss ich mal durchgucken. Also, ja, da steht's doch. Also vor 3 Wochen, ne? Also vor 3 Wochen habe ich das schon mal geträumt. Und jetzt schon wieder, so ein chaotisches Zimmer. Also wer soll das denn verstehen? Also so ein Traumtagebuch, das ist schon klasse. Kann man sich nämlich richtig viele Sachen aufnotieren. Aber so Zeug zu träumen, das kommt doch nicht zufällig, oder? Also so im wirklichen Leben, also in real life, ja. Da bin ich ein richtig ordentlicher Mensch. Das sieht bei mir richtig picobello aus. Aber warum sehe ich dann in meinem Traum immer so dieses chaotische Zimmer? Andere träumen ja andere Sachen. Mein Mann zum Beispiel. Der wird nämlich immer verfolgt. Das ist auch nicht lustig. Aber was ist, wenn Träume uns was sagen wollen? Wenn ich Ordnung in meine Seele bringen soll? Und wenn mein Mann verborgene Ängste hat? Vielleicht zeigen uns Träume manchmal wirklich was. Und vielleicht können sie auch ein Zeichen von Gott sein, dass wir etwas ändern sollen in unserem Leben. Also ich bin da ganz offen für.
Vielen Dank für die super Steilvorlage. Wir sind schon mitten im Thema drin. Es fällt mir jetzt fast schwer, ich soll noch mal was sagen zu meiner Vorstellung, aber das mache ich jetzt trotzdem. Mein Name ist Irmgard Schaffenberger. Die ersten 18 Jahre habe ich hier in Zweibrücken verbracht, sehr gerne hier verbracht. Die letzten 30 Jahre habe ich in Basel verbracht, dort am theologischen Seminar. Ich hatte eine medizinische und eine theologische Ausbildung, war dann 30 Jahre dort am Seminar hier verantwortlich für Spiritualität zu unterrichten und für kreative Verkündigung. Seit 5 Jahren haben wir mit Freunden zusammen ein Haus gekauft, ein altes südlich von Freiburg, sind wieder zurück nach Deutschland gezogen, leben dort in der Alters-WG miteinander. Als wir eingezogen sind vor 5 Jahren und uns so bekannt gemacht haben, kleiner Ort, 2000 Leute, dann hieß natürlich dort in der Kneipe hier, da sind jetzt so 2 alte Ehepaare reingezogen, eine Alters-WG. Und dann haben wir uns immer so vorgestellt, haben gesagt, wir haben eine gemeinsame Küche, aber getrennte Schlafzimmer. Was muss man klären in so einem kleinen Ort da, ne, bevor Gerüchte aufkommen. Ich bin verheiratet und wir haben 2 Kinder und 4,5 Enkel. Es ändert immer. Da muss man immer noch mal nachrechnen, genau. Seit einem Jahr sind wir pensioniert, mein Mann und ich, seit letzten September. Wir haben gesagt, dann beantragen wir eine Namensänderung. Statt Schaffenberger nennen wir uns nur noch Berger. Aber ich dachte, es wäre eine glatte Lüge. Es wäre wirklich gelogen. Und wenn ich so gefragt werde, was ich so mache, ich sage meistens, wenn ihr mich sucht, ich bin im Wandel. Ich bin so am Neusortieren und gucken, wo gehöre ich hin und was bringt die nächste Zeit, wie will ich die leben. So, und jetzt aber zu unserem Thema. Im Schlaf das Leben meistern, die heilsame Funktion von Träumen. Zum Einstieg ein kleines Gedicht von Lothar Zenetti. Er schreibt, spät am Abend. Es ist nun still geworden hier im Haus. Der bunte Tag, der so viel Lärm gebracht, verging. In dunklem Kleide kommt die Nacht vorbei und löscht die letzten Lichter aus ringsum. Sie geht auf Zehenspitzen sacht durch alle Räume bis hierher zu mir und sieht gebeugt mich über ein Papier. Hast du dir endlich einen Reim gemacht, fragt sie, auf Gott und Welt? Ich zeige ihr, was ich geschrieben. Viel sei noch zu tun, bevor ich wagen könnte, auszuruhen. Geh schlafen, lächelt sie. Ich schenke dir im Schlummer, was du suchst. So lasse nun getrost, was du am Tage nicht vollbracht. Es kommt ein Traum zu dir in dieser Nacht mit Silberflügeln und auf Sternenschuhen. Das macht einem doch gerade kluschtig, sagt die Schweizer. Kriege ich doch gerade Lust auf meine nächste Nacht. Der Psychologe Walter Wanner sagt, Träumen bedeutet eine Art Sicherheitsventil für unsere Seele. Es hat daneben auch heilende, entlastende, ordnende und vorbereitende Wirkungen. Jeder Traum ist ein inneres Drama, sagt Carl Gustav Jung, in welchem wir die Schauspieler, die Kulissen, die Zuschauer, die Bühne abwechselnd sind. Der Theologe Werner Jentsch sagt, Gott kann durch Träume reden, muss er aber nicht, er kann das auch ganz anders tun. Träume sind für sein Handeln nicht nötig, aber er setzt sie oft ein. Und Thomas von Aquin, Mittelalter schon, sagt, was die Gedanken und Gefühle eines Menschen beschäftigt, während er tagsüber lebt, das spiegelt sich nachts wieder in seinen Träumen. Okay, das sind jetzt mal so verschiedene Ansichten, die wir gehört haben. Im Weisheitsbuch, hier im großen Weisheitsbuch in der Bibel heißt es wunderschön, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Es war einer meiner Lieblingsverse als Teenager vor Prüfungen. Ich möchte Ihnen zunächst einige Informationen über das Phänomen des Schlafens geben. Anschließend wollen wir uns den Träumen zuwenden. Welche Aufgaben haben Träume? Und wie können wir mit ihnen umgehen, sodass sie wirklich hilfreich für uns werden, zu einer Botschaft, zu einer echten Lebenshilfe werden können? Und im dritten Teil, im kleineren Teil, wollen wir speziell nochmal ein paar Träume der Bibel angucken, unter dem Aspekt, eben, kann das die vergessene Sprache Gottes sein? Also wir wollen uns, Sie merken schon, wir wollen uns dem Thema so langsam von verschiedenen Seiten her nähern. Vielleicht kennt ihr das auch, kennen Sie das auch, man hat die Lieblingsbettwäsche aufgezogen, ist todmüd nach einem erfüllten Tag, schlüpft unter die Decke, atmet nochmal tief, regelt sich nochmal, kuschelt sich ein und ist dankbar, dass jeder Tag einen Abend hat und abgeschlossen werden kann. Ich weiß nicht, wie Sie schlafen, wie es Ihnen geht, aber ich finde es eben hochinteressant, dass wir im Durchschnitt 7 bis 8 Stunden täglich in diesem Zustand der, ich sag mal, wohligen Bewusstlosigkeit verbringen, also im Schlaf. Wir verschlafen 1/3 bis 1/4 unseres Lebens. Die Teenies würden da sagen, du verpennst ja deine Zeit. Also wer heute 27 Jahre alt ist, der hat bereits 9 Jahre davon verschlafen. Wer 45 ist, 12 bis 15 Jahre. Und wenn man über 60 ist, 15 bis 20 Jahre unserer Lebenszeit haben wir verschlafen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das Tolle daran ist, das können wir uns leisten. Genau das können wir uns leisten. Was passiert in uns, während wir schlafen? Einfach mal so vom körperlichen, medizinischen her. Zunächst sinkt der Pegel des Stresshormons Cortisol. Gleichzeitig wird auf der anderen Seite das schlaffördernde Hormon Melatonin ausgeschüttet. Unsere Körpertemperatur sinkt, deswegen brauchen wir eine Bettdecke, weil es da kühler wird nachts. Der Puls und die Atmung verlangsamen sich, der Blutdruck senkt sich und die Muskeln entspannen sich. Das ist so die eine Seite, wo das Betriebssystem heruntergefahren wird. Gleichzeitig auf der anderen Seite aber werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Unser Körper nimmt Reparaturen vor. Unser Körper arbeitet ja nachts weiter. Zellen werden neu aufgebaut, neue Blutkörperchen werden gebildet. Mich beruhigt das immer, dass ich denke, ach, mein guter Body schafft weiter, ich kann schon mal schlafen. Ich denke, das ist einfach ein beruhigendes Gefühl. Forscher vermuten außerdem, dass Lernprozesse, ganz wichtige Lernprozesse in unserem Gehirn nachts ablaufen. Erlebtes wird eingeordnet und verfestigt und als Nebeneffekt davon träumen wir. Da kommen wir nachher dazu. Gegenüber dem Schlaf kann man ganz unterschiedliche Einstellungen haben. Thomas Edison, nicht nur der Erfinder der Glühbirne, auch andere Dinge hat er ja erfunden, schlief nie länger als 2 Stunden. Er fand das einfach Zeitverschwendung und sagte, in der Zeit kann man so viel anderes noch erfinden und tun. Dagegen Albert Einstein, er ist mir persönlich viel näher, er soll jede Nacht 10 bis 12 Stunden geschlafen haben und hat auch Großes vollbracht. Dazu 3 kurze Gedankenanstöße, was uns zum guten Schlaf helfen kann und förderlich sein kann. Das erste, die Ruhe vor dem Schlaf. Es ist eine Zeit, in der ich bewusst den Tag aus der Hand gebe, meine Arbeit beende, den Fernseher ausschalte, um die Wellen des Tages noch ein bisschen verebben zu lassen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen oder trinke noch einen Tee, schreibe vielleicht ein paar Sätze in mein Tagebuch noch oder lege mir die Sachen für den nächsten Morgen zurecht. So eine kurze Zeit, wenn es nur eine Viertelstunde ist, bei manchen eine halbe Stunde, ist total wichtig und kann uns helfen, damit wir unseren Schlaf später nicht mit unnötiger Traumarbeit belasten. Also es ist viel sinnvoller, so einen Tagesausklang zu machen für uns, anstatt direkt aus einer Arbeit noch raus oder abends bis 21:30 noch schaffen oder putzen oder aufräumen oder bügeln oder einen nervtötenden Spätkrimi noch zu gucken, wo man schon 2-mal eingenickt ist, dann lieber sagen, ich mache so einen kleinen Tagesabschluss und der hilft mir, die Unruhe des Tages zurückzulassen. Was weiterhin hilfreich sein kann, das zweite ist, das Abend- oder das Nachtgebet ist in unserer Kultur bei vielen verloren gegangen, aber ich möchte da nochmal so eine kleine Kerbe reinhauen und sagen, auch das hilft. Warum? Weil wir uns da im Loslassen üben. Abgeben des Tages, abschließen von dem, was gelungen ist, aber auch von dem, was misslungen ist. Ich finde das Schöne, im Abendgebet darf so beides vorkommen. Was gelungen ist und was misslungen ist, abgeben des Tages, loslassen, ein höchst gesundheitsfördernder Prozess. Helder Kamara schreibt, lass deine Sorgen an der Schwelle des Tages zurück. Lass alle Bedenken zurück, alle Bitterkeit, allen Kummer. Warum? Damit du dich beim Aufwachen nicht so müde wiederfindest, als hättest du in den Kleidern geschlafen, die Schuhe noch an den Füßen und den Hut noch auf dem Kopf. Das Gefühl kennen wir, glaube ich, wenn man morgens so wach wird, wie du uns vorhin erzählt hast. Nicht in den Kleidern schlafen, das will auch der Liederdichter, wenn er singt, diesen Tag, Herr, leg ich zurück, wohin? In deine Hände. Ich habe ihn empfangen heute Morgen, ich empfange mich jeden Morgen neu aus Gottes Hand und kann mich abends auch wieder zurücklegen, mich selber und auch den Tag wieder zurückgeben. Das heißt, ich wechsle meine Rolle vom Aktiven tagsüber zum Loslassen und zum Passiven und ich werde Empfangende. Ich finde das wunderschön. Ist für mich Schaffenberger, ist für mich doppelt wichtig, dieses Loslassen und Empfangen. Ich mag ein Abendgebet sehr. Es heißt, am Ende dieses langen Tages lege ich ab Bücher, Briefe, Akten, Schlüssel, Schuhe, Kleider, den PC und die Uhr. Am Ende dieses langen Tages lege ich auf dich, mein Gott, Ängste, Sorgen, Mühen, Trauer, Lust, Sehnsucht und auch meine Schuld. Auch die hat einen Platz und darf ihren Platz haben. Am Ende dieses langen Tages lege ich mich ganz und gar still und geborgen, mein guter Gott, in deinen Schutz und Frieden. Das Dritte, also das erste, die erste Einschlafhilfe, haben wir gesagt, hier eine kurze Pause, ein Viertelstündchen bewusst abschließen. Das Zweite, das Nachtgebet, mein Leben zur Sprache bringen vor Gott nochmal mit allem, was war. Auch das kann helfen. Und das Dritte, ganz praktisch, Körperübungen, Einschlafhilfen, Atemübungen oder aktive Muskelentspannung. Denn wir haben nicht nur einen Körper, einen Body, wir sind Körper. Er gehört mit zu uns und es ist gut, wenn wir gut mit ihm umgehen. Also ich kann mich hinlegen und entweder aktive Muskelentspannung, kennen manche von uns wahrscheinlich, machen. Oder ich kann mir in Gedanken auch überlegen, wo liege ich auf, wo sind die Auflageflächen. Ich stelle mir immer so einen Tennisball vor und umrunde nochmal dann in Gedanken meine Körperkontur. Von oben bis unten, und meistens schaffe ich nur 2 Runden und dann bin ich eingeschlafen. Nur muss man aufpassen, also ich habe vor ein paar Jahren ein paar Kilo zugenommen und wenn ich so an eine gewisse Stelle hier komme und spüre dann so ein Rölzchen, dann bin ich plötzlich wieder hellwach. Also dann hilft nur der Spruch zu sagen, Schönheit braucht Platz. Also auch die körperliche Übung und die praktische Übung, die körperliche Übung kann uns helfen. So viel zu diesem ersten Teil, zum zweiten Hauptteil. Der Stoff, aus dem die Träume sind, woher kommen die Träume und welche Aufgaben können Träume haben in unserem Leben? In der Antike ging man davon aus, dass Träume von Göttern geschickt werden. Man glaubte, dass die Götter Einfluss nehmen auf unser Leben und dass sie sich nachts in der Bilderwelt der Träume realisieren würden. Sie künden Heil oder Unheil an, Glück oder Unglück. Und deshalb trifft man auch in alten Kulturen, also in Griechenland oder bei den Ägyptern, viele Kultstätten, wo Orakelsprüche gesagt wurden, Delphi und so, und wo Traumdeuter oder Traumdeuterinnen saßen, die einem den Traum gedeutet haben. Nur sowas in Klammer zur Traumdeutung. Ich warne vor Traumdeutungen von Fremden. Ich kann nur selber immer überlegen, was hat mein Traum mir zu sagen? Lassen Sie sich nicht von anderen Ihre Träume deuten, das ist keine gute Sache, sondern es ist Ihr Traum und er hat immer mit Ihrem Leben zu tun und es ist Ihre Aufgabe, dahinter zu kommen, was könnte er mir denn an Botschaft haben? Wenn der Mensch schläft, öffnen sich die Archive seiner Seele. Sinneseindrücke von Tagesereignissen, Körperreize, die aktuelle Lebenssituation, aber auch verdrängte Erinnerungen von früher, Erlebnisse und Gefühle. All das ist der Stoff, aus dem die Träume sind und aus dem sich die Träume zusammensetzen. Träumen, ich will es mal so formulieren, Träumen ist Leben in einer nicht materiellen Welt. Es findet ja nachts nur in unserem Kopf, Körper, in unserer Seele statt. Hier führen wir als Träumer ein Dasein, das die Höhen und Tiefen, die Grandiosität, aber auch die Abgründigkeit unseres Lebens widerspiegelt. Da darf alles unzensiert nachts zu Wort kommen. Es ist ein Leben in einer anderen Realität, Traumrealität nachts, aber es ist kein anderes Leben. Es ist dein Leben und mein Leben, was sich nachts zu Wort meldet. Keine fremde Welt, sondern immer unsere eigene. Deswegen ist auch so sinnvoll, den eigenen Träumen auf die Spur zu kommen. Träumen ist auch was ganz Kreatives, ein Ausdruck einer höchst kreativen Leistung unseres Gehirns. Erlebnisse und die damit verbundenen Emotionen unseres Langzeitgedächtnisses, die Archive unseres Wissens, werden neu mit dem Tagesgeschehen von gestern verknüpft. Und deswegen entsteht manchmal so ein Sammelsurium nachts auch, ne? Wo Leute von früher plötzlich auftauchen, vielleicht der Mathelehrer von früher ist heute in meiner Küche, in der Wohnung. Man denkt, was haben die zwei Sachen denn miteinander zu tun? Und dann geht die Arbeit los, dass man sich auf die Spur machen muss. Es werden neue Zusammenhänge hergestellt. Man könnte so formulieren, das Gehirn nachts komponiert ein neues Stück, aber aus alten und neuen Weisen. Das Gehirn produziert einen neuen Film aus früheren und gestrigen Szenen unseres alltäglichen Theaters. Das wird neu komponiert nachts, neu zusammengefügt. Die Trauminhalte schöpfen also aus meiner Biografie und haben deshalb immer einen Bezug zu meinem Leben. Träume sind Aufräumarbeiten in der Rumpelkammer unseres Daseins, unseres Unterbewusstseins. Können wir noch mal das Bild vorher gerade sehen? Das ist Van Gogh, manche kennen vielleicht das Bild von Van Gogh, Schlafzimmer nennt sich das. Der Schweizer Künstler Urs Verli hat vor Jahren angefangen, Kunstbilder zu nehmen und zu sagen, da muss man mal Ordnung reinbringen. Da ist ja so Unordnung auf vielen Kunstdrucken und Kunstbildern. Und er hat was ganz Neues geschaffen. Also er hat zum Beispiel, ich will Ihnen ein paar Sachen zeigen, er hat das von Van Gogh, das Schlafzimmer, mal aufgeräumt, damit man mal richtig putzen kann. Ne? Und dann sieht es so aus. Oder das nächste Bild. Miro, Sonnenaufgang. Auch da, Sie ahnen vielleicht schon, wie man da Ordnung reinbringen könnte. Also die ordnungsliebenden Menschen unter uns, denen wird jetzt das Herz aufgehen. Ne? In dem Durcheinander da, in dem Durcheinanderzimmer, was da war, endlich mal neu sortieren, nach gewissen Kriterien Ordnung reinbringen. Ich mag das sehr, deswegen gucken wir uns noch zwei Bilder an. Paul Klee, Farbtafel heißt das ursprünglich und das ist fast klar, gell, nach welchen Kriterien man das ordnen könnte. Immer noch bunt, aber schön im Rahmen. Ist doch nett, oder? Und noch das Letzte, genau, Margrit. Auch da kann man schon vermuten, nach welchen Kriterien könnte man. Es gibt große und kleine Menschen. Ordnung, die Rumpelkammer unseres Lebens aufräumen. Genau das passiert nachts, wenn wir träumen. Also da ist zum einen das Tagesarchiv, was wir gestern erlebt haben. Die Zwischenlagerungsstätte für Tagesreste. Wir erleben ja an einem Tag relativ viel und wir können ja nicht alle halbe Stunde innehalten und sagen, jetzt nehme ich mir 3 Minuten für Reflexion und gucke, in welchen Ordner ich das einordne, in meiner Seele oder in meinem Kopf. Geht ja meistens nicht. Oft ist der Tag voll oder halb voll, bevor man mal kurz innehalten kann. Und was noch nicht eingeordnet wurde, das sucht nachts dann seinen Ort in unserem Unterbewusstsein, wie man es einordnen könnte. Also für manch schwierige Erlebnisse oder schwierige Gespräche, sperrige Dinge, fehlt in unserem Unterbewusstsein die Rubrik, der Name, die Registriernummer nachts. Da ist wie noch innerlich noch kein neuer Ordner angelegt. Und dann geschieht es eben, dass der Traum wieder zurückgeschickt wird durch unser Wachbewusstsein und dann wissen wir morgens, was wir geträumt haben. Wir träumen alle jede Nacht, aber wir wissen es oft gar nicht, dass unser Gehirn und unsere Seele arbeitet. Aber wenn wir es wissen, dann ist das ein Traum, der nachts noch nicht eingeordnet werden konnte in unserem Inneren und nochmal wie durch eine Luke zurückgeschickt wird mit der Aufschrift Annahme verweigert. Bitte nochmal hingucken, beschäftig dich nochmal damit oder ich habe eine Botschaft für dich. Deswegen ist es wichtig, ich sage mal, dass wir ein Traumtagebuch anlegen. Also ich habe seit vielen Jahren, weil ich viel träume, ein Traumtagebuch an meinem Bett liegen, um mir Notizen zu machen. Denn wenn ich morgens zuerst aufgestanden bin, mein erster Schritt ist immer zur Kaffeemaschine, bis ich zurückkomme mit meinem Käffchen, mit meinem ersten, weiß ich den Traum nicht mehr. Also ich muss mir wenigstens 3, 4 Stichpunkte machen, damit ich dann später nochmal mich erinnern kann und weiß, ach, das war nachts los. Die Aufgabenstellungen von Träumen, welche Intentionen, welche Absichten können Träume in unserem Leben haben? Es gibt ganz unterschiedliche, aber ich will Ihnen mal 5 Absichten nennen. Träume können zeigen, was ich im Leben vermeide, worum ich mich drücke, oder um Lebensaufgaben oder um Entscheidungen, die anstehen und ich nicht tun möchte. Und dann kann es sein, dass schwupp, dass nachts wieder ein Traum hochkommt und mir zeigt, hey, bitte bearbeiten. Ich melde mich so lange bei dir, bis das geklärt ist und du die Sache in deine Biografie integrieren kannst. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vielleicht kennen einige von uns noch die Älteren, den Tennisspieler Björn Borg. Schwedischer Tennisspieler, genau, lange vor Boris Becker und so. Er schreibt zu diesem Thema. Als Björn Borg, der ehemalige schwedische Weltklasse-Tennisspieler, seinen Sport aufgeben wollte oder musste, hatte er einen kurzen, aber eindringlichen Traum. Er schreibt, ich gehe über einen Tennisplatz. Er sieht aus wie ein Friedhof. Überall Gräber und Kreuze. Mit dem Schläger in der Hand bleibe ich stehen. Mir steigen Tränen in die Augen. Dann fällt mein Blick auf einen Grabstein. Mir springen die Worte entgegen. Hier ruht in Frieden, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich wache auf und bin schockiert. Befragt, wie er den Traum erlebt hat, antwortet Borg: Ich habe tagelang über den Friedhofstraum nachgedacht. Zuerst konnte ich ihn nicht einordnen und dann wurde mir klar, du musst den Inhalt deines bisherigen Lebens zu Grabe tragen. Es ist Zeit, mit dem Leistungssport aufzuhören. Ich finde das ein schönes Beispiel. Das hat er wahrscheinlich im Wachzustand, hat er sich gedrückt oder gedacht, ach, ist die Zeit jetzt schon zum Aufhören oder nicht, hat sich mit der Frage beschäftigt und dann kam ihm hilfreich nachts ein Traum und hat ihm gezeigt, es ist Zeit, Friedhof, Grabstein, um etwas abzuschließen. Und es hat ihm geholfen, es hat ihn weitergebracht in seinem Leben. Träume können auch zeigen, dass etwas Unerledigtes nochmal zur Sprache kommen will. Wer kennt das nicht? Im Traum werden wir zurückgeführt in Situationen von früher. Vielleicht war da noch ein Konflikt mit der Mutter oder Schwiegermutter oder am Arbeitsplatz mit dem Chef. Irgendwas Ungeklärtes, Unerlöstes, Unbefriedetes in unserer Biografie und das wird sich zu Wort melden. Und das wird kombiniert werden mit Autoritäten aus der Vergangenheit und dem jetzigen Leben. Es gibt eine neue Komposition und dann ist es gut zu fragen, wer kommt da drin vor? Was für Gefühl habe ich bei diesem Traum gehabt? Welche Gegenstände kommen drin vor? Bringt mich der Ort oder die Person oder das Gefühl vielleicht weiter für das, was mir der Traum in meine heutigen Situation hineinsagen will? Das dritte, Träume können helfen zum inneren Gleichgewicht. Um in der inneren Balance zu bleiben, schafft sich unsere Seele im Traum ein Korrektiv zu Verhaltensmustern, die wir ungesund einseitig leben. Also die meisten von uns haben irgendwelche Schlagseiten durch ihre Charakterstruktur, Schlagseiten, wo sie ungesund einseitig geworden sind. Wo vielleicht Wut, Abgrenzung, Aggression im Tagesgeschehen keinen Raum finden kann, wo Ärger unterdrückt wird, weil man in der Familie nie Ärger zeigt, vielleicht nur beleidigt rausgeht, aber nie drüber spricht. Da können nachts die Gefühle umso stärker sich Raum nehmen in unserem Traum. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Er war ein junger Mann, so 30 rum damals, und kam zu Gesprächen zu mir. Wir nennen ihn mal Jan. Und er saß so vor mir und war schon die Körperhaltung, wie er aussah, wie er sich gekleidet hatte, wie er da saß, so eine Friedfertigkeit in Person. So ein kleiner Friede auf zwei Beinen, dachte ich. Und dann erzählte er von einem Wiederholungstraum, der ihn seit vielen Jahren wirklich immer wieder quält und immer wieder hochkommt. Und er wollte dem Traum auf die Spur kommen. Und im Traum war er immer vollkommen aggressiv und ist immer mit dem Messer auf Menschen losgegangen. Und er hat gesagt, ich verstehe das nicht, das passt so überhaupt nicht zu mir. Ich dachte, ja, so siehst du aus, äußerlich, aber innerlich ist da was, was noch zu dir gehören will. Und wir haben geredet und er hat viel geredet und ich habe immer nur ein paar Fragen gestellt. Und er kam selber drauf und sagte, kann das sein, dass ich... Er war Lehrer an der Spezialschule, war immer der liebe, nette, hat gefördert, der Ermutiger, der Ermöglicher und hat gesagt, nee, also ich gebe klar die Linie raus, aber ich bin nicht böse oder mit Aggression und Ärger, das nehme ich alles nach innen, das kann ich nach innen verarbeiten. Und dann hat er selber gesagt, kann das sein, dass das irgendwo einen Ausdruck finden will, die Negativseiten, die Schwierigen, die Ärger, die Emotionen. Habe ich gesagt, ja, probier es aus. Dann fing er an, Kampfsport zu machen. Einmal in der Woche hat er sich ausgepowert, richtig mit aller Energie und Kampfsport, die er gehabt hat. Ein halbes Jahr lang und die Träume waren weg. Der Traum kam nie mehr, weil er ein Ausdrucksmittel gefunden hat für das, was auch zu ihm gehört. Und irgendwo in einer geordneten, guten Weise seinen Ausdruck finden wollte. Also Träume können uns helfen zum inneren Gleichgewicht. Weiterhin, im Traum können wir Konflikte verarbeiten oder vielleicht sogar Lösungen finden. Auch das kann uns ein Traum zeigen. Ich hatte zu einer Großmutter eine ganz enge Beziehung, die bei uns im Haus gewohnt hat. Ich war Mitte 20, als sie gestorben ist, und ich hatte damals als junge Frau so einen Eindruck, mir bricht eine deutsche Eiche weg, an die ich mich immer anlehnen konnte. Sie hatte den Ersten, Zweiten Weltkrieg erlebt, hat im Ersten ihren Verlobten verloren, ist mit viel Konflikten, hat sie gelernt umzugehen, aus schwierigen Verhältnissen raus. Also war für mich so eine gestandene Frau, die ich immer alles fragen konnte, und die ist gestorben. Und das hat mich unheimlich gebeutelt damals. Dann habe ich geträumt. Ich war im Krankenhaus, damals noch im Evangelischen da oben, auf Station, die Oma lag im Sterben, mein Papa, der für mich eine sehr starke Autoritätsperson war, rief mich im Traum raus auf den Gang, guckte mich an und sagte, und jetzt gibst du sie frei für ihren Weg. Im Befehlston. Und ich wusste, das ist jetzt zu machen, das muss ich jetzt tun. Sie freigeben, loslassen für ihren Weg, sie darf sterben, sie darf gehen. Und dann fing ich an zu weinen, nicht im Traum, sondern echt an zu weinen, wurde wach, war ganz aufgewühlt und wusste aber, das ist Botschaft von oben, ich muss die Oma loslassen, damit ich gut meinen Weg als junge Frau weitergehen kann. Also ich konnte, im Traum hat sich ein Konflikt gelöst, im Traum hat sich eine Lösung angeboten, die für mich sehr hilfreich war. Eine andere Geschichte, es war in Heidelberg damals auf der inneren Medizin, da lag der Heinz. Heinz war 82 Jahre alt, schwer krank, schon lang, kam immer mal wieder mit seinen Herzbeschwerden. Und es ging an Sterben und Heinz konnte nicht sterben. Er konnte einfach nicht. Wir warteten all drauf, die Familie wartete, sagte eigentlich, was hält ihn noch? Wieso kann er nicht gehen? Wir haben alles Mögliche probiert, mit ihm im Gespräch zu sein und, medizinisch natürlich gut versorgt. Und dann ist Folgendes passiert, an einem Morgen rief Heinz uns ans Bett, jemanden von uns vom Pflegeteam, und hat erzählt, heute Nacht, da bin ich nochmal durch mein Haus gegangen. Er hat uns von seinem Haus viel erzählt, es hat er gebaut. Jedes Zimmer wusste, wo jede Leitung läuft und. Und dann hat er uns erzählt, heute Nacht bin ich nochmal durch mein Haus gegangen. Durch jedes Zimmer habe ich mir angeguckt, was drin ist, was jetzt draus wird, und hat uns nochmal davon berichtet und hat im Traum Abschied genommen. Und zwei Tage später ist er gestorben. Und ich dachte, wie gnädig. Der Heinz konnte es nicht bewusst, wenn wir ihm gesagt hätten, so, jetzt nehmen Sie mal bitte Abschied von Ihrem Haus und von Ihrem Lebenswerk. Hätte er es vermutlich nicht gemacht. Aber im Traum, der Traum hat ihm gesagt, Heinz, lass los. Geh noch mal durch, guck's dir noch mal an. Und zwei Tage später ist er gestorben. Ist doch gut, dass uns Gott Träume schenkt. Eine andere Geschichte von einem Traum. 8-jähriges Mädchen, die Lisa, träumte morgens und erzählte beim Frühstückstisch ihren Eltern, beide Pädagogen, oh, heute Nacht habe ich am Klavier gesessen, ganz toll gespielt und ich hatte so einen guten Klavierlehrer. Die Eltern sehr reflektiert, waren eher am Überlegen, was für Instrument könnten sie denn das Kind lernen lassen, Klavier angeschafft. Und dann war wirklich im Lauf der Zeit, wurde das für Lisa die Verarbeitungsquelle. Sie hat gern gespielt, gern geübt. Sie hat später im Beruf in die musikalische Richtung gegangen, hat die Schwierigkeiten in der Schule überwunden, indem sie heimkam und erst mal eine halbe Stunde am Klavier losgelegt hat. Also das nennt man so Individuationsträume. Vielleicht kann uns ein Traum zeigen, was werden will, wo wir uns weiterentwickeln wollen, ein neues Feld eröffnen. So viel mal zu den Möglichkeiten, was ein Traum uns zeigen kann. Es sind jetzt nur mal so 5 Möglichkeiten. Jetzt ist die nächste wichtige Frage ja, wie kann es gelingen, den Sinn eines Traumes zu erfassen? Ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungeöffneter Brief, steht im Talmud. Ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungedeuteter Brief, ein ungeöffneter Brief. Man hat ihn bekommen, aber hat noch nicht verstanden, was drinsteht. Auch dazu einige Möglichkeiten, und da wollen wir gerade eine praktische Übung dann miteinander dazu machen. Sinn entsteht dadurch, indem zwei Dinge miteinander in Verbindung gebracht werden. Also die 1,5-jährige Anna versteht den Sinn eines Buntstifts, indem sie ihn nimmt und probiert an der Tapete aus, was für Streifen der hinterlässt, zur Freude der Mutter. Sie nimmt den Stift und die Tapete, bringt die zwei Sachen zusammen und es entsteht für sie ein Aha-Erlebnis und ein neuer Sinn. Oder ein Puzzleteilchen, wir kennen es vom Puzzeln. Ein Teilchen ist an sich ein Ganzes, aber will nochmal in den Kontext, ins Gesamtkonzept eingefügt werden, damit es dann wirklich ein Ganzes gibt. Und so ist es wichtig, den Traum, was wir geträumt haben, mit den paar Stichworten, die wir aufgeschrieben haben, in Verbindung zu setzen mit unserem Alltag. Die zwei Dinge gehören zusammen. Der Traum von heute Nacht oder von vor drei Nächten zusammenbringen mit meiner jetzigen Lebenssituation. Wie ist die? Bin ich am Pflegen der Eltern? Habe ich gerade eine schwierige Diagnose bekommen? Was macht mein Alltag aus? Was beschäftigt mich im Bewusstsein? Und dann den Traum dazu und sich dann auf die Spur machen. Dazu kann helfen, ich hatte es vorhin schon gesagt, Traumtagebuch. Träume malen, Träume stichwortartig festhalten, die Einfälle festhalten, die einem dazu kommen. Oder auch Träume erzählen, eine Freundin anrufen und sagen, du musst mir es nicht deuten, aber ich erzähl's dir mal, was heute Nacht wieder los war. Träume erzählen. Oder die andere Möglichkeit, und das würde ich gern mit Ihnen jetzt mal machen, ist Sprach- und Wortassoziationen. Wir versuchen den Träumen, was wir geträumt haben, eine übergeordnete Bedeutung zu geben. Also, wir probieren es mal. Wer von Ihnen kennt denn Flugträume, wo man nachts abgehoben ist und irgendwo, man kann tatsächlich fliegen und segeln? Könnte ich mal gerade sehen, nur so, tata, schön, ist doch eine Menge. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Assoziieren. Wir assoziieren mal Flugträume. Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn? Redewendungen, Gedanken, Gefühle? Wir sammeln mal.
Freiheit.
Freiheit, ja. Bitte? Über den Wolken, da muss die Freiheit doch grenzenlos sein, ja. Was könnte noch sein? Ein Vogel. Und was hat ein Vogel, der fliegt? Schwerelosigkeit wäre ein Stichwort. Leichtigkeit. Ziellosigkeit. Einfach mal drauf los, oder? Hoch. Vielleicht will man ja auch irgendwo mal hoch hinaus. Kann ja auch sein. Oder vielleicht trägt es mich gerade irgendwo aus der Kurve. Oder vielleicht bin ich so jemand und denke, im Moment ist so ein unaufgeräumtes Zimmer wie vorhin bei dem Anspiel. Ich hätte gern mal wieder einen Überblick. Ein Vogel hat einen Überblick, hat eine weite Perspektive. Das meine ich mit diesen Wortassoziationen. Mal den Traum aufschreiben, Flug war heute Nacht und dann, was könnte es alles sein? Unbeschwert, frei, vielleicht auch sich in Sicherheit bringen, außer Reichweite bringen. Ich heb mich ab und bin ich weg und nicht mehr zu erreichen. Das müssen Sie rauskriegen, was greift bei mir? Wo hake ich ein und denke, ah, das könnte jetzt was mit meinem Alltag zu tun haben. Wir machen das jetzt gerade, das Spielchen mit den Assoziationen, noch mit ein paar anderen. Traumarten, zum Beispiel Prüfungsträume. Wer kennt denn so Prüfungsträume von früher? Oh, das sind noch mehr. Was könnte dahinter stecken? Prüfungsträume, Stichworte. Angst. Angst wovor?
Versagen.
Versagensangst. Angst, ich bringe es nicht. Versagen. Ich mache Fehler. Ich falle durch. Ja. Was noch?
Druck.
Ah, Druck. Genau. Druck könnte sein. Genau. Ist wieder ganz anders wie Angst. Ich erlebe richtig massiven Druck. Ich soll was bringen und hab's nicht, vielleicht. Ja. Getestet werden, sich messen, konkurrenzieren, kann genauso hinter Prüfungsträume stehen. Bin ich oben oder bin ich unten? Gerade in der Konkurrenzsituation drin sein. Glänzen wollen, Angst haben zu versagen. Das sind so verschiedene Themen bei Angstträumen. Das nächste, Fallträume. Ja. Manche kriegen sogar hin, dass sie sich zwingen, im Unterbewusstsein dann wach zu werden, bevor sie unten aufkommen. Bei Menschen, die viele haben, die sagen, du, ich habe das gelernt, kurz bevor ich unten aufkomme, werde ich wach, zum Glück. Ja. Was Fallträume, was kommt Ihnen da in den Sinn? Angst, oder? Hilflosigkeit, Unsicherheit, Schnelligkeit. Ach, Bodenlosigkeit, mal sacken wir ja auch. Ich falle ins Bodenlose. Ich habe gerade einen Boden unter den Füßen verloren, vielleicht in meiner aktuellen Lebenssituation. Ja. Ich verliere Niveau, ich falle aus der Rolle. Assoziieren. Das nächste, Todesträume, denke ich, sind auch bekannt, sicher bei einigen von uns. Thema Tod, Friedhof hatten wir vorhin schon, Thema Tod. Was kommt in Ihnen in den Sinn?
Sehnsucht,
ja. Abschied. Vielleicht will irgendwas beendet werden in meinem Leben. Vielleicht sollte ich früher in Pension gehen. Vielleicht sollte ich die Kinder loslassen und sagen, so, da beende ich jetzt mal meine überfürsorgliche Haltung als Mutter und entlasse euch ins Leben. Was auch immer, ja. Todesträume, Verlust, Abschied. Zu spüren, was ist endgültig für mich vorbei. Aber es kann sogar auf der persönlichen Ebene ein Konflikt sein. Manchmal sagen wir ja, also die Frau da, die ist für mich gestorben. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Fertig. Ups, 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 kleiner Konflikt, noch nicht bearbeitet. Sie werden träumen, bis es bearbeitet ist. Es wird kommen. Und das Letzte noch, was auch immer wieder kommt, Träume von Nacktheit. Das kann wunderschön sein. Thema Lust. Sexualität, das wäre die positive Lage dabei, aber was kann es auch sonst sein?
Peinlich.
Situationen, die uns peinlich sind, die schambesetzt sind, ja? Sich blamieren. Sich bloß machen, schutzlos fühlen, schutzlos sein. Vielleicht auch, ich zeige mehr, als ich eigentlich will. Ich schütze mich selber noch nicht gut genug. Also Sie merken, jetzt haben wir so kleine Übungen gemacht, ich will sie so kluschtig machen drauf. Sie merken, ja, da steckt einiges dahinter und es lohnt sich nachzugucken. Und Sie werden spüren, wenn Sie assoziieren, das betrifft mich alles nicht, aber das eine, das könnte was mit meinem aktuellen Leben zu tun haben. Jetzt kommen wir noch zum dritten Bereich, nur noch ein paar Minuten, können Sie noch? Schlechte Frage, was mache ich, wenn Sie Nein sagen? Ich habe es riskiert. Der dritte Teil, Träume. Träume, die vergessene Sprache Gottes mit Fragezeichen. Weil Gott so ein großer Freund des Lebens ist, schöpft er alle Möglichkeiten aus, um dem Menschen nahe zu kommen. Eben auch das ein Drittel unseres Lebens. Ich denke, Gott ist doch ein guter Ökonom. Der wird doch nicht, wenn ich 90 wäre, 30 Jahre sagen, in den 30 Jahren schweige ich mal schön. Und wenn du wach bist, kommen wir wieder miteinander ins Gespräch. Klammer auf, mein Mann sagt immer, also Gott hat nachts sowieso die besten Möglichkeiten, bei dir zu Wort zu kommen. Also das stimmt schon, nicht weil ich viel rede, ich kann auch gut still sein, aber ich mache ihm gerne Vorschläge. Ich sage ihm gerne mit den Kindern und mit dem Enkel und so, Herr, wäre es nicht möglich, du könntest doch. Ne? Eben von daher ist gut, wenn ich nachts mal ein bisschen ausgeschaltet bin und er richtig zu Wort kommt. Er setzt alles dran, Gott, weil er gern in Beziehung lebt mit uns und es gern zu tun hat mit uns, setzt er alles dran, damit unser Leben gelingt, damit er auch zu Wort kommt, Mitspracherecht hat und sagt, komm, lass uns doch mal reden, wir zwei, lass uns miteinander unterwegs sein. Träume in der Bibel sind mehr als nur Selbsterfahrung. Wir können sagen, gut, die Sachen kann ich auch im psychologischen Seminar lernen. Aber Träume in der Bibel sind viel mehr als nur Selbsterfahrung und sich selber auf die Spur kommen. Es geht darum, schon in mein Leben zu gucken und dem nachzuspüren, aber auch erkennbar und erlebbar zu machen, wer der ganz andere ist. Eben dieser Gott, dieses Gegenüber, der mich ins Leben gerufen hat, zu dem ich auch irgendwann wieder gehe und der eben auch in meinem Leben gern zu Wort kommen möchte mit mir und sich gern mit unserer Geschichte verknüpft und das eben auch über Träume, auch nachts. Wir können es an allen überlieferten Traumgeschichten der Bibel sehen, Gott mischt sich wohlwollend ins Leben der Menschen ein. Via Traum macht er sich bemerkbar und will helfende, förderliche Nachrichten in unser Leben hinein platzieren. In Hiob 33 heißt es: Was hast du, Mensch, Gott eigentlich vorzuwerfen? Dass er zu allen deinen Fragen schweigt? Er redet doch. Er tut es immer wieder, mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht drauf. Zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Er öffnet ihre Ohren, dass sie hören. Mit Nachdruck warnt er sie vor ihrem Tun und rettet so ihr Leben. Also da der Hiob, der gute alte Hiob, hat schon was davon erfahren und sagt, ja, ich habe es erlebt, Gott redet zur Nachtzeit. Also die Menschen der Bibel sind durch Träume ein Stück mehr ganz geworden und heil geworden und konnten ihr Leben noch besser mit Gott verknüpfen. Ich dachte, wir sammeln mal zusammen, so einige sind wahrscheinlich, kennen sich in der Bibel ganz gut aus, wir sammeln mal so ein paar Traumgeschichten der Bibel. Wer kommt Ihnen in den Sinn, so Träumer der Bibel? Josef. Welcher Josef? Schlechte Frage. Beide Josefs, die beiden Sepps, ne? Der Alte im Alten Testament, genau. Was hat er geträumt? Grundschule. Denkt mal zurück an die Volksschule oder an die Grundschule. Da mussten wir die Träume malen. Die Gaben, die Geschichte mit seinen Geschwistern und die Ehrengaben haben sich verneigt vor ihm. Sonne, Mond und Sterne haben sich verneigt vor ihm. Er hat in den Träumen so seine gehobene Stellung, hat er da zementiert oben, genau. Aber er hat noch mehr geträumt. Er kam ja dann ins Gefängnis und da war der Bäcker und der Mundschenk. Und anscheinend hat er sich zum Traumspezialisten entwickelt. Er hat denen die Träume gedeutet und hat gesagt, du, bei dir wird so ausgehen und bei dir wird so ausgehen. Und gerade dem Josef hat Gott dann gezeigt, als er dann eine kurze Zeit später zum Pharao kam, dass eine 7-jährige Hungersnot in Ägypten kommen wird. Und dann der Pharao hat geträumt und der Josef muss ihm deuten und hat gesagt, die 7 fetten Kühe und die 7 mageren Kühe. Und dann hat Gott praktisch über den Traum vom Pharao und in Kombination mit dem Josef hat er ins politische und soziale Geschehen eingegriffen. Und es heißt dann in der Bibel nach der Geschichte, Gott hat Ägypten gerettet und die Nachbarländer kamen, ganz interessant, und haben das Getreide gekauft. Also es ging, der Segen ging drüber hinaus noch im Sozialen und Politischen, hat sich Gott zu Wort gemeldet, hat gesagt, gut, dass ihr darauf geachtet habt, gut, dass ihr den Traum verstanden habt und habt dann auch getan, was ich euch gesagt habe da drin. Oder eine andere Traumgeschichte. Jakob auf der Flucht, Flüchtling, ne? Großes Thema in unserer Zeit. Und Jakob auf der Flucht träumt, dass eine Leiter in den Himmel geht, direkt von seinem Schlafplatz aus, und dass Engel runterkommen und ihn versorgen und ihm dienen. Ich glaube, dass das für einen Mensch, der auf der Flucht ist, ein unheimlicher Händedruck war. Ich habe dich nicht aus den Augen verloren, verlass dich drauf, ich sorge für dich. Oder Josef im Neuen Testament, die Maria musste keinen Schwangerschaftstest machen. Der wurde vom Engel gesagt, dass sie schwanger ist, und dem Josef wurde es im Traum mitgeteilt. Im Traum wurde ihm gesagt, hier, Maria ist schwanger und jetzt verlass sie nicht und jetzt kümmere dich um sie und guck nach ihr. Und 3 Jahre später, oder dann wurde ihm wieder im Traum gezeigt, kurze Zeit später, Herodes bringt alle kleinen Jungs um, geht auf die Flucht, geht nach Ägypten, nimm deine Frau und das Kind. Und Gott hat ihn das Leben gerettet, indem er im Traum Anweisung gab. Nach 3 Jahren Flüchtlingsdasein in Ägypten hat Gott wieder durch einen Traum zum Josef gerettet. Hat gesagt, okay, oben in Galiläa, Judäa ist Ruhe, ein anderer Politiker, Herrscher ist dort, ihr könnt jetzt wieder zurückgehen in euer Land. Alles mit Traum, anhand von Traumbotschaften passiert. Oder der kleine Samuel, der nachts gerufen wurde beim Eli, der hat durch den Traum und das Aussprechen und drüber reden im Traum, wurde er auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Oder Paulus auf seinen Reisen. Dass wir in Europa hier das Evangelium haben, haben wir zu verdenken, haben wir zu verdanken, dass Paulus geträumt hat, dass jemand von Griechenland ihm im Traum erschienen ist und hat gesagt, komm herüber und hilf uns. Und er ist gegangen. Er hat den Traum als Weisung, Ansprache Gottes verstanden und ist gekommen. Und kurz darauf, als sie dann bei Malta in den Sturm hineingekommen sind, hat er die Botschaft von Gott bekommen, ihr werdet alle gerettet werden im Schiff, haltet durch, guckt, wie ihr euch irgendwie auf die Schiffsplanken retten könnt, ihr werdet es alle schaffen. Alles via Träume, wo man merken, hey, ist ja hochaktuell und hat einen Sitz im Leben, der Traum. So kann man sagen, hat der Traum in der Bibel eine zweifache Bedeutung. Zum einen Selbstreflexion, mich mit meinem Leben zu beschäftigen, mein Leben zu gestalten und zu gucken, was ist dran, was habe ich als Aufgabe im Moment zu tun in meinem Umfeld. Und auch, wer ist der, von dem ich komme? Wer ist dieser Gott? Der zeigt sich in Träumen, zeigt sein Herz, zeigt seine Art. Und als letztes noch eine kleine persönliche Geschichte, Weisung. Träume können einfach so direkte Weisung sein. Ich hatte vor 10, 12 Jahren in einer Zeitschrift bei uns in Basel eine Anzeige gesehen für eine Leitungsstelle dort in einem Krankenhaus, die mich schon gereizt hat. Ich dachte, och, klingt gut. Und wurde dann von 3 verschiedenen Personen in meinem Umfeld angesprochen, die gesagt haben, hast du die gelesen? Das wäre doch was für dich. Oh, und ich dachte, ja, es passt, medizinische Ausbildung, theologische, vieles, es sah so aus, wie wenn das meine Stelle wäre. Hab mit unseren Kindern geredet, was wäre, wenn ich die annehmen würde mit meinem Mann. Und sie haben gesagt, Mutti, das ist dein Ding, mach das. Mit Freunden noch geredet und die alle drumherum, 95%, haben gesagt, bewirb dich, mach das. Gut, ich war zum Gespräch, habe mich beworben und hat aber in mir 5%. Ich konnte es nicht definieren, ich hatte 5%, noch, wo ich dachte, ich bin mir nicht 100% sicher. Und dann wusste ich, an einem Dienstagmorgen hier muss ich mich entscheiden, die hatten auf eine Antwort gewartet, ob ich zu oder absag. Und dann bin ich montags nochmal einen Tag in die Stille gegangen, durch die Weinberge bei uns gelaufen, dachte, Herr, gib mir doch Weisung, was soll ich denn morgen früh sagen? Der Abend, der Tag verging, der Abend kam, ich hatte keine Ahnung, so war so weit wie morgens und dann habe ich geträumt. Dann habe ich geträumt, dass ich im Traum wieder in Heidelberg auf der Inneren, auf meiner Station damals war in einem Krankenzimmer bei einer Frau am Bett und dann kam eine andere Kollegin rein und sagte, du, da im Haus ist eine Stelle frei und hat die Stelle beschrieben und wollte sie mir schmackhaft machen. Und dann antworte ich im Traum mit Brustton der Überzeugung, nee, das ist nicht mein Ding. Ich könnte es machen, wenn ich müsste, aber ich bin eine absolut gute Teamplayerin und das will ich bleiben. Und ich wurde wach mit dem Gefühl im Bauch und mit dieser Antwort und bin zu meinem Mann, habe gesagt, ich sack ab. Heute Morgen um 8 rufe ich an. Ich kann es machen, wenn ich müsste, aber ich bin eine Teamplayerin und ich bleibe da, wo ich im Moment bin und wo es mir wohl ist. Und das habe ich gemacht. Habe dann natürlich geguckt, wen haben sie denn genommen? Macht man ja dann trotzdem, ne? Und war im Nachhinein heilfroh und weiß nicht, wie oft ich Gott gedankt habe, dass ich da nicht hingekommen bin, obwohl die äußeren Zeichen alle in die andere Richtung gegangen waren. Also, kann Sie nur ermutigen, probieren Sie Ihren Träumen näher zu kommen, vielleicht auch abends drum zu beten, sagen, Herr, wenn es dran ist, ich bin ruhig heute Nacht, du kannst dich melden bei mir. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich fürs lange Zuhören. Ich weiß, es war viel und lang. Vielen Dank für Ihr Mitgehen und Dabeisein. Und ich wünsche Ihnen erquicklichen Schlaf, immer mal wieder nachts, auch wenn man wach ist, man kann ja immer mal wieder dann schlafen, immer mal wieder freundlich nachts einzuschlafen und wünsche Ihnen hilfreiche Träume. Herzlichen Dank.
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich schützt. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Denn er selbst, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, er segne euch und behüte euch. Er lasse sein Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.